Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wer darf im November in London den Schachweltmeister Magnus Carlsen herausfordern? Diese Frage wird zurzeit in Berlin beantwortet. Dort messen sich nämlich die 8 möglichen Kandidaten um den WM-Kampf beim Kandidatenturnier am 27. März. Wissen wir dann genaueres. Und jetzt so ungefähr zur Hälfte dieses Turniers, da haben wir unseren Schachexperten Sven Metzger mal in Berlin im Kühlhaus vorbeigeschickt, um mal nach dem Rechten zu gucken. Hallo Sven.
Hallo Malte, schönen guten Morgen.
Ja, was kannst du uns denn sportlich als Zwischenstand jetzt nach einigen Tagen Turnier vermelden?
Ja, also sportlich kann man sagen, dass es schachlich ein sehr, sehr attraktives Turnier ist. Es gibt viele Kampfpartien, es gibt viele tolle Partien. Also gerade so eine Partie, wer mal was nachspielen will und sich mal anschauen will, wie das so, was da so möglich ist an Partien, dem empfehle ich einerseits die Partie mit Wladimir Kramnik gegen Fabiano Caruana, die Kramnik verloren hat mit Weiß, weil er überzogen hat. Und das dann in einem Endspiel endete aus einer Stellung heraus, aus einer Eröffnung heraus, wo man eigentlich normalerweise sagt, das ist eine sehr langweilige Partieanlage. Sehr faszinierend. Und es gab eine tolle Partie, Levon Aronian gegen ebenfalls Wladimir Kramnik, die so ein bisschen heraussticht, weil Kramnik da relativ früh eine Eröffnungsneuerung gebracht hat, indem er einen Turmzug gemacht hat, den bisher Großmeister noch gar nicht spielten. Und nachdem viele Großmeister sofort gesagt haben, oh, das ist aber unangenehm für Weiß, und er hat dann mit Schwarz gegen Levon Aronian gewonnen, der für viele vor dem Turnier so als der große Favorit galt. Das waren, glaube ich, so die zwei herausragenden Partien. Wenn man was nachspielen will daheim, kann man sich die anschauen. Mhm. Insgesamt schachlich sehr attraktives Turnier. Es steht viel auf dem Spiel. Es ist, wie soll ich sagen, es geht bei dem Turnier jetzt nicht um das Preisgeld oder irgendwas, sondern es geht auch nicht darum, ein gutes Turnier zu spielen, sprich seine Elo-Zahl zu verbessern, sondern es geht um den großen Preis, im November gegen Magnus Carlsen zu spielen, Schachweltmeister zu werden, in Geschichtsbücher zu kommen. Das ist das große Ziel, was jeder der Teilnehmer hat. Und da steht jetzt ganz viel auf dem Spiel für die Teilnehmer.
Und um das zu schaffen, müssen die 8 Spieler in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils 2-mal gegeneinander antreten. Am 28. März wird dann letztlich Bilanz gezogen. Wie ist der Zwischenstand? Wer ist momentan derjenige, wo du sagst, na, der könnte es schaffen? Das sieht gut aus.
Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Es führt Fabiano Caruana mit 3,5 Punkten aus bisher 5 Partien. Das heißt, er hat einen Score von +2. Er hat eben die Partie gegen Kramnik gewonnen und noch eine zweite Partie gewonnen. Der sieht bisher sehr solide aus. Jetzt ist es so, Kramnik ist bei +1 nach der Niederlage gegen Caruana, hat er auch schon 2 Partien gewonnen, hat er in der ersten Runde gegen Alexander Grischuk gewonnen. Man muss einfach abwarten. Also ich würde momentan auf niemanden tippen wollen, auch Levon Aronian, der, wie gesagt, für viele der Favorit war vor dem Turnier, der Armenier, der im letzten Jahr fast alle großen Turniere gewonnen hat, an denen er teilgenommen hat. Auch die, bei denen Carlsen dabei war, ist noch nicht aus dem Rennen. Er hatte gestern eine Partie, wo er gegen Alexander Grischuk mit Weiß klar auf Gewinn stand in einer Stellung, Läufer mit Schach nehmen konnte und das irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ich empfehle auch immer, lasst den Computer aus beim Spielen, versucht selber zu gucken, was ihr findet und was man sieht. Und dann ist es eben nicht mehr so einfach, als wenn man einfach nur die Engine-Bewertung neben dran hat, die springt auf +5 und im nächsten Zug auf 0 und man denkt sich, was denn das für ein Patzer, in Anführungszeichen. Also man verliert so ein bisschen Respekt vor den Spielern. Und deshalb ist mein Rat immer, Computer auslassen, selbst rechnen, und dann merkt man, was für ein Niveau das da ist, was da gespielt wird. Aber was die Favoriten angeht, auch Shakhmat Mentjarov, der Elo-Favorit des Turniers, ist noch in sehr, sehr guter Position. Ich würde da momentan keinen Favoriten rausstellen wollen. Natürlich, Caruana hat den Vorteil, ist bei +2. Normal reicht in den letzten Turnieren, hat immer so ein Score, ich glaube, von +3 sogar gereicht, um das Turnier zu gewinnen. Das heißt, man kann ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch, ist man nicht mehr gezwungen, Risiken zu gehen. Und das ist vielleicht schon ein Vorteil, den man hat, wenn man so früh dieses +2 schon mal hat. Aber ich würde mich da momentan nicht auf einen verfestigen wollen, einen festlegen wollen, sagen, der gewinnt das Ding.
Das Turnier ist ja auch noch recht jung und es geht ja auch noch eine ganze Zeit. Wie gesagt, 28. März, da fällt dann erst die Entscheidung. Bis dahin wird noch eine Menge Schach gespielt. Das Niveau beim Schach ist sehr hoch, hat Sven eben gesagt. Wie ist denn das Niveau ansonsten bei der Veranstaltung? Kandidatenturnier um einen WM-Platz, das klingt nach einer Veranstaltung mit ziemlich viel Glamour.
Ja, sexy und Glamour. Leider findet die Veranstaltung, man muss es sagen, in einer komplett unwürdigen Location statt. Ich finde, das ist eine Art und Weise, die Schach nicht gerecht wird, wo Schach in Deutschland nicht von profitiert, wo einfach gar nichts passt. Ich erzähle auch gleich warum und sage aber vorweg, dass der Deutsche Schachbund keinerlei Einfluss auf die Organisation des Turniers hat. Das heißt, die FIDE hat die Rechte an eine Vermarktungsagentur namens Argon vergeben vor einigen Jahren, die bereits einige Kämpfe ausgetragen hat. Jetzt habe ich gestern mit Journalistenkollegen gesprochen, die mir erzählt haben, in New York, beim WM-Kampf Kramnik Kajakin war es viel zu eng, viel zu klein, hat nichts gepasst. Und dieses Jahr kam auf die glorreiche Idee, ein Turnier in Berlin auszutragen, was ja für das Berliner Schach erstmal toll ist. Aber es ist dermaßen schlimm, was dort an Bedingungen herrscht, dass es für Zuschauer unattraktiv ist, dass es fürs Schach unattraktiv ist, dass es eine absolute Zumutung und Schande fürs Schach darstellt, was da gerade passiert. Das Gebäude ist ein Rohbau. Also das ist irgendwie so eine Location für künstlerische Veranstaltungen oder sonst was. Die Spieler sind auf der ersten Ebene und dann gibt's so Balkonebenen drüber, wo man runterschauen kann. Es gibt eine Ebene, wo die normalen Zuschauer zuschauen können. Ich frage mich, wie das werden soll am letzten Wochenende, wenn es dann richtig voll wird und alle hindrängen. Die werden nichts sehen. Dann kommt dazu, dass die Spieler sagen, sie haben insgesamt gemeinsam nur eine Toilette zur Verfügung. Auf der gab es am ersten Spieltag noch nicht mal Wasser. Also es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass Spieler, die ja auch Sponsoren gegenüber eine Verpflichtung haben, den Preisfonds zur Verfügung stellen, sich öffentlich auf der Pressekonferenz über die Spielbedingungen beklagen. Und das haben sie sehr breit getan. Und ich finde aber die Beschreibung der Spieler und die Beschreibung, die man so lesen kann auf den Seiten, sei es Chess24, Chess.com oder Chessbase.de, werden nicht mal im Ansatz dem gerecht, wie schlecht die Bedingungen da sind. Ein simples Beispiel auch die Presse. Die Presse sitzt in irgendeinem Raum unterm Dach oben, fünfter Stock. Das ist aber kein Raum, sondern da wurden einfach ein paar Stellwände drumherum gestellt. Man schaut auf offene Decken und da stehen ein paar Tische und Stühle und so Klappstühle und das war's. Und auch da gibt's, du musst froh sein, wenn du noch ein Wasser bekommst zum Arbeiten. Und das war's. Also da sind keinerlei Arbeitsbedingungen da. Ein anderes Beispiel, die Pressekonferenzen. Wenn man die live vor Ort schaut nach den Partien, hört man dort nichts. Du kannst das Turnier besser vom Computer verfolgen, im Livestream. Es gibt ja verschiedene Plattformen, auf denen das angeboten wird. Ich höre immer den Kommentaren zu von Jan Gustafsson und Peter Swidler bei Chess24, um jetzt mal so eine Empfehlung rauszugeben. Wer das Englischen mächtig ist, ist das mit Sicherheit die beste Kommentierung. Und du hörst vor Ort von diesen Pressekonferenzen nichts. Ich habe mir es danach nochmal auf YouTube angeschaut, eine Pressekonferenz, bei der ich anwesend war, um zu verstehen, was die Spieler gesagt haben.
Also ziemlich schwierige, ziemlich unwürdige Bedingungen für so ein großes Turnier. Lässt das auch darauf schließen, wie vielleicht dann der WM-Kampf in London dann im November auch ausgetragen wird? Du hattest ja schon gesagt, das letzte WM-Duell in New York, da hatten wir, ich erinnere mich auch, damals auch drüber gesprochen, ja. Das waren ja auch Bedingungen, wo man auch sagt, naja, für ein WM-Turnier, jetzt nicht so direkt das, was man erwartet.
Ja, vor allem, es gibt ja mittlerweile jede Menge große Turniere, die zeigen, wie sowas ausgetragen werden kann. Es gibt WM-Kämpfe. Es gab 2008 einen WM-Kampf, Kramnik gegen Anand in Bonn, der in der Museumsmeile ausgetragen wurde. Das war von der Atmosphäre her, von der Art und Weise, wie das Ganze dort ablief, ja, wirklich ein Erlebnis dabei zu sein und das erleben zu dürfen. Ein Turnier in Dortmund findet zum Beispiel im Opernhaus statt. Schach gehört auf eine andere Ebene als in Rohbau, wo man den Zuschauern nichts bietet. Also ich weiß nicht, ob es gibt ein Schachcafé, das ist ein Kaffeeautomaten, das ist ein Snackautomaten. Das war es, was Zuschauer sich dort versorgen können. Man hat das Gefühl, das ist alles so für eine Internetproduktion gemacht und nicht für die Zuschauer und Kollegen vor Ort. Jetzt kommt aber dazu, wenn man es schon fürs Internet macht, dann muss man auch einen funktionierenden Livestream haben. Und die offizielle Seite hat seit, ich glaube, Sonntag Probleme, den Livestream anzubieten und verweist deshalb auf andere übertragende Seiten. Man muss mal dazu sagen, dass der Veranstalter des Turniers beim letzten WM-Kampf andere Seiten verklagt hat, die übertragen haben. Das heißt, sie haben verklagt, weil sie sagen, es gibt ein Recht an der Live-Übertragung vom Turnier, das haben sie erworben. Den Rechtsstreit haben sie verloren. Und nun verweisen sie auf die Seiten, weil sie selbst nicht in der Lage sind, funktionierenden Stream anzubieten. Mit Blick auf die WM ist das, was die Bedingungen angeht, eigentlich totaler Horror. Nun ist das so eine Schach-WM, dieses Duell, dieses 1 gegen 1, wird auf jeden Fall große Aufmerksamkeit erregen. Man merkt es ja immer auch an den Zugriffszahlen, an dem Interesse dann für das Thema. Da wird ganz viel passieren, aber Berlin lässt keine guten Hoffnungen darauf zu, was, wie die, ja, wie soll ich sagen, wie die Bedingungen für die Spieler sind. Also, wenn irgendwie das übertragen wird, was hier aus Berlin kommt. Die Spieler sagen selbst, dass ihr Hotel den Standards nicht entspricht, was man gewohnt ist. Als würde man in Berlin kein Hotel finden für Spieler, ihre Sekundanten und Angehörigen. Das sind normalen Standards entspricht, die die Spieler einfach kennen und die Spieler bei so einem Turnier auch brauchen. Es geht ja für sie um viel. Es ist ja für viele auch ein Karrierehöhepunkt, bei dem Turnier zu spielen, die Chance, so einen WM-Titel zu spielen. Dass man das vom Veranstalter nicht hinbekommt, also wirklich, mir fällt kein anderes Wort ein als Skandal oder Schande. Kannst jeder raussuchen, was er nimmt.
Also sportlich top, aber eben organisatorisch ein ziemlicher Flop, das Kandidatenturnier in Berlin. Wir werden weiter dranbleiben, weiter draufschauen natürlich und gucken, was denn ausgeht oder wie es ausgeht, wer sich denn qualifizieren wird, um gegen Schachweltmeister Magnus Carlsen dann im November in London um die WM zu kämpfen. Besser organisiert auf jeden Fall Schachboxen und das gibt's heute Abend wieder bei uns hier live auf meinsportradio.de, übrigens auch aus Berlin. Und da können die Kollegen vom Kandidatenturnier mal gucken, wie man so ein Event am besten aufzieht. Intellectual Fight Club Nummer 10 nämlich, den gibt's heute Abend, Urban Amateur Chess Boxing mit unserem Kollegen Konrad Oeckel am Mikrofon. Sven, du kennst die Bedingungen beim Schachboxen ja auch. Das ist schon deutlich besser, ne? Du warst ja auch schon mal als Kommentator.
Ja, das hat auch viel, viel mehr Charme. Also das ist, ich kann nur sagen, wer in Berlin lebt und Zeit hat heute Abend hingehen, guckt euch das live vor Ort an. Das ist auch eine faszinierende Kombination. Ich muss ja sagen, ich war lange Jahre skeptisch, was Schachboxen angeht und habe dann das erste Mal, als ich es vor Ort sah, das war großartig. Also es hat großen, großen Spaß gemacht. Ist ein tolles Event, ist natürlich vom schachlichen Niveau her ganz anders. Klar. Vielleicht sind die Jungs dann aber im Boxen nicht ganz so gut, die da momentan im Kühlhaus spielen. Also das hat was, das ist echt cool. Also hin.
Heute Abend, 20 Uhr, wer nicht da ist, live auf meinsportradio.de hören oder einfach auch vor Ort in der Halle auf meinsportradio.de hören. Ihr könnt uns ja mit unserer App für iOS und Android jederzeit und überall hören. Internet sollte doch dort vorhanden sein. Wir werden auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten, dann auch über das Kandidatenturnier in Berlin. Und ich sage vielen Dank an Sven Metzger.
Gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.